Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Fabian Elsesser. Guten Tag. Beim Hashtag MeToo muss man nun wohl auch den Satz Moi aussi denken. Denn unter französischen Kulturschaffenden wächst das Bewusstsein für sexuelle Übergriffe ganz aktuell durch einen Skandal im Literaturbetrieb. In den USA haben nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Produzenten Harvey Weinstein schon die ersten Produktionsfirmen und Fernsehsender reagiert. Sie lassen sich bei Drehs von Intimitätskoordinatorinnen beraten. In Deutschland ist Julia Effertz die erste in diesem Beruf und sie ist gleich im Corso-Gespräch zu hören. Im Dezember 2019 starb der Düsseldorfer Musikproduzent Bodo Steiger, der mit Rheingold zur Zeit der Neuen Deutschen Welle bekannt wurde. Dreiklangs Dimension ist der größte Hit und die Indie-Tronic-Band Mai, auch aus Düsseldorf, würdigt Steiger jetzt mit einer Coverversion. Dreiklangsdimension in der Version von Mai in Corso Kunst und Pop. In Frankreich war die MeToo-Debatte lange Zeit kein großes Thema in der Öffentlichkeit, obwohl französische Frauen berichteten unter dem Hashtag Balance ton porc, verpfeift ein Schwein, über sexuelle Gewalt, Nötigung oder Missbrauch. Seit Ende vergangenen Jahres hat sich das verändert, denn zwei Frauen aus der Film- und der Literaturwelt brachen ihr Schweigen. Die Verlegerin Vanessa Springora und die Schauspielerin Adèle Haenel. Ihre Aussagen haben im französischen Kulturbetrieb für ein regelrechtes Erdbeben gesorgt, wie Sabine Wachs berichtet.
Das Buch von Vanessa Springora ist seit dem 2. Januar auf dem Markt und war direkt vergriffen. Ungewöhnlich für das Werk einer Autorin, deren Name vielen Französinnen und Franzosen bis dato nichts sagte. Springora, 47 Jahre alt, ist eigentlich Verlegerin in einem großen Verlagshaus. In Le Consentement, auf Deutsch die Einwilligung, beschreibt Springora, wie sie 1986 als junges Mädchen den gefeierten Schriftsteller Gabriel Masneff kennenlernte, wie sich ein Verhältnis zwischen ihnen entwickelte und wie der 50-jährige Mann die 14-Jährige zu seiner Liebhaberin machte. Es fing mit Blicken an, intensive Blicke, fordernde Blicke. Kein männliches Wesen hatte mich jemals zuvor so angesehen. Das war sehr aufregend für mich. Er gab mir das Gefühl, eine Frau zu sein. Springora schreibt, dass sie sich auserwählt fühlte, sich verliebte in diesen Mann, diesen Schriftsteller, den sie sehr bewunderte, und dass die Beziehung zwischen dem erwachsenen Mann und dem minderjährigen Mädchen von allen Seiten toleriert wurde. Er hat es als Liebesgeschichte ausgegeben. Meine Liebe war echt, seine Liebe aber hatte einen anderen Hintergrund. Das habe ich alles erst später verstanden, als ich seine Bücher gelesen habe. Da wurde mir klar, dass es ihm um etwas ganz anderes ging als um Liebe. Die pädophilen Neigungen des heute 83-jährigen Schriftstellers waren Frankreichs Literaturszene lange schon bekannt. Masneff hat nicht nur nie einen Hehl daraus gemacht, sie waren sein literarisches Kapital. Fast alle seine Bücher drehen sich um seine Beziehung zu Minderjährigen, darum, dass er glaubt, Jungen und Mädchen zu helfen, ihre Sexualität zu entdecken. In den 70er und 80er Jahren störte das aber niemanden. Masneff war Gast in renommierten Literatur-Talkshows, erzählte dort offen von seinen pädophilen Neigungen. Nur ein einziges Mal, zu Beginn der 90er Jahre, stellte sich die kanadische Schriftstellerin Denise Bombardier öffentlich gegen ihn. Herr Masneff erzählt uns, dass er einen Nahverkehr mit 14-, 15-jährigen Mädchen hat und dass sie verrückt nach ihm sind. Sie locken die jungen Mädchen mit ihrer Aura, so wie alte Männer Kinder mit Bonbons anlocken. 20 Jahre nach dieser Auseinandersetzung in einer Talkshow hat sich die öffentliche Meinung gewandelt und auch das Vorgehen der Justiz. Einen Tag nach Erscheinen von Springoras Buch hat die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen Masneff eingeleitet, wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen. Verlage haben angekündigt, einige Werke des Autors zurückzuziehen. Das Buch hat ein Erdbeben in der französischen Literaturszene ausgelöst, denn Springora beschreibt mehr als einen Pädophilie-Skandal. Sie hat die Mitwisserschaft und die stillschweigende Billigung einer ganzen Szene, eines ganzen Milieus enthüllt. Der Hashtag MeToo ist wieder in aller Munde, dank Vanessa Springora und dank einer anderen Frau. Die Schauspielerin Adèle Haenel, zweifach ausgezeichnet mit Frankreichs wichtigstem Filmpreis, dem César, erzählte schon im November 2019 ihre Geschichte. Auch hier geht es um ein minderjähriges Mädchen und einen erwachsenen Mann. Regisseur Christophe Rougier soll Haenel über Jahre sexuell genötigt haben, vor 20 Jahren, als Haenel zwischen 12 und 15 Jahre alt war. Er war ein erwachsener Mann, fast 40 Jahre alt. Er war jeden Samstag alleine in einem Raum mit einem jungen Mädchen, das zwischen 12 und 15 Jahre alt war und hat versucht, mich zu begrapschen. Und er hat es auch geschafft. Darüber reden wir hier. Das waren keine zufälligen Berührungen und es war auch nicht nur ein einziges Mal. Zum ersten Mal seit Beginn der MeToo-Debatte 2017 äußerte sich eine anerkannte französische Schauspielerin öffentlich und bezichtigte einen Regisseur der sexuellen Nötigung. Mit Unterstützung einer Journalistin des Online-Magazins Mediapart veröffentlichte Haenel ihren Fall. Der Artikel stützte sich auf zahlreiche Zeugenaussagen aus dem Umfeld von Opfer und Täter. Alle stimmten in dem Punkt überein, dass das Verhältnis zwischen dem erwachsenen Mann und der jungen Schauspielerin übergriffig gewesen sei. Der Regisseur bestreitet die Vorwürfe, trotzdem hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Rougier ist mittlerweile in Polizeigewahrsam und die französische Filmbranche sieht erstmals auch, dass sie lange Zeit viel zu viel toleriert hat. So etwas darf nicht passieren. Adèle ist eine großartige Schauspielerin, sie hat Gewicht in der französischen Filmlandschaft. Sie schlägt damit eine Bresche und wir alle müssen auf die kleinsten Anzeichen von Nötigung achten und sie unterbinden. Zum Beispiel, wenn ein Schauspieler die Hand auf den Hintern einer Frau legt. Früher hätten wir darüber gelacht, denn wir haben nicht verstanden, welch Demütigung das ist, sagt Regisseur Costa Gavras. Die MeToo-Debatte durch Adèle Haenels und Vanessa Springoras Veröffentlichungen bekommt sie nun auch in Frankreich Gewicht. Beide Frauen haben Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das, was ihnen widerfahren ist, nicht ihr Fehler war. Sowohl die Film- als auch die Literaturszene in Frankreich wollten nicht sehen, dass es in dem Machtverhältnis zwischen anerkanntem, angesehenem Mann und minderjährigen Mädchen ein Opfer gibt. Nach den Enthüllungen muss sich der französische Kulturbetrieb nun mit der eigenen Blindheit auseinandersetzen.
Aus Frankreich berichtete Sabine Wachs. Die Other Lives aus Oklahoma klingen immer ein bisschen so, als ob Nick Cave bei der Aufnahme im Regieraum stehen und sagen würde, mehr Drama, mehr Orchester bitte. Durch Streicher, Kastagnetten und Chorgesang wird die aktuelle Single Lost Day zu einem prunkvollen Stück Kammerpop, aber kitschig klingt es eben nicht. Auf das dazugehörige neue Studioalbum müssen Fans aber noch bis April warten. Come on, mix it up. I'm in and out of love, but you know I can't find it. I'm gonna let you go, now you won't see me goodbye. See, I don't want it then, and I don't want it now. Fuck. Frankreich wird von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Wir haben in dieser Sendung bereits darüber berichtet. Und in den USA hat der Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein begonnen, der jahrelang Schauspielerinnen sexuell belästigt haben soll. Abgesehen davon gibt es natürlich auch bei Filmsets erzwungene oder zumindest Intimitäten oder Situationen, die solche ermöglichen. Und das rückt immer mehr ins Bewusstsein. Vielleicht auch, weil Filme oder Serien wie in dieser Woche die zweite Staffel von Sex Education gerade angelaufen sind. Es geht also um den Umgang mit Sexszenen oder Liebesszenen. Und dafür gibt es inzwischen einen Beruf, den der Intimitätskoordinatorin. Julia Effertz ist die erste ausgebildete Intimitätskoordinatorin in Deutschland und uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Willkommen zum Corso-Gespräch, Frau Effertz.
Guten Tag, hallo.
Frau Effertz, das ist ja noch sehr neu, deswegen müssen Sie uns erstmal erklären, worin eigentlich genau Ihre Aufgabe besteht.
Sehr gerne. Die Tätigkeit des Intimitätskoordinators kann man sich in etwa so vorstellen wie die eines Stunt-Koordinators oder eines Kampfchoreografen. Wenn ich im Film eine Action-Szene darstellen möchte, dann habe ich Experten am Set, die dafür sorgen, dass die Szene künstlerisch sehr gut umgesetzt wird und zweitens, die Schauspieler absichern, damit sich die Schauspieler nicht verletzen können. Als Intimitätskoordinatorin mache ich etwas Ähnliches nur für intime Szenen. Das heißt, ich unterstütze die Regie bei der künstlerischen Umsetzung der Szenen, damit sie am Ende super aussehen und der Zuschauer was davon hat. Und gleichzeitig sorge ich eben für die Absicherung und den Schutz der Schauspieler beim Dreh solcher Szenen. Denn diese Szenen sind sehr heikel, die Schauspieler sind verletzlich exponiert. Sie können sich bei solchen Szenen verletzen.
Also seelisch verletzen?
Genau. Körperlich, seelisch und eben auch mental.
Wie und wann ist denn dieses Jobprofil entstanden?
Das ist ein sehr junger Beruf tatsächlich. Also so die ersten Profis haben so 2015, 2016 mit einem gewissen Bekanntheitsgrad angefangen zu arbeiten. Aber tatsächlich sehr bekannt wurde es dann erst durch den Harvey Weinstein-Skandal. Und das war quasi wie der Brandbeschleuniger in der ganzen Sache. Und seitdem ist eben die Nachfrage sehr stark angestiegen.
Kann man also sagen, dieses Jobprofil ist eine direkte Reaktion auf MeToo oder schwelte das schon vorher?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Denn vorher gab es da schon einzelne Berufspraktiker, aber es war tatsächlich ein Nischenthema. Und man hatte einfach das Problembewusstsein nicht. Man hat einfach nicht darüber nachgedacht, dass solche Szenen, intime Szenen, sehr heikel sind für Schauspieler. Und dass dort eben auch durch die Grauzone Machtmissbrauch entstehen kann. Und seit eben Weinstein und MeToo hat man eben dieses Bewusstsein auch in die Öffentlichkeit gebracht. Wir reden jetzt darüber. Wir reden über Best Practice Standards. Was braucht es, damit die Schauspieler in solchen exponierten Situationen geschützt sind.
Was braucht es dann? Gehen Sie dann her und sagen Sie, gut, also man darf nur so und so viel Haut sehen oder die Hand bleibt genau da? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen. Ich komme in der Regel in der Vorproduktion an Bord. Es geht um eine offene, transparente Kommunikation und um einen professionellen Arbeitsprozess. Das heißt, in Absprache mit der Regie choreografieren wir intime Szenen. Das heißt, es gibt für die Schauspieler keine Überraschungen, keine Improvisation. Die Hand, jeder weiß genau, wo er berührt werden möchte. Es ist ganz wichtig, dass die Schauspieler ihre körperlichen Grenzen klar kommunizieren, dass sie sagen, wo sie berührt werden möchten und wo nicht. Und dann betreue ich eben ganz klassisch den Dreh und achte darauf, dass beim Dreh auch die Best-Practice-Standards eingehalten werden. Zum Beispiel ein geschlossenes Set, wenn Nacktheit, wenn Sexszenen im Spiel sind, dass eben wirklich nur eine minimale Crew an dem Tag auch anwesend ist.
Jetzt ist Nacktheit ja auch schon immer in der Schauspielerei benutzt worden. Ich entsinne mich an Provinztheateraufführungen von zum Beispiel Goethes Faust, wo dann Gretchen sich, ich kann mich nicht entsinnen, dass das so im Original drin gestanden hätte, auf einmal auf der Bühne nackt ausgezogen hat. Also kann man da davon ausgehen, dass da schon immer auch Leute gezwungen worden sind, für den Effet mehr zu tun, als hätte sein müssen oder erlaubt war?
Das kann ich so nicht sagen. Es kommt ganz auf die künstlerische Vision an. Nacktheit per se ist nichts Schlimmes. Das ist was Natürliches. Und so wie wir Geschichten erzählen, da gehören auch intime Momente dazu. Küsse, Liebesszenen, das ist ein ganz natürlicher Teil unseres Storytelling als Menschen. Es geht nur darum, um das Wie, und es geht darum, wann werden Grenzen überschritten. Das heißt, wenn ein Schauspieler ganz präsent und bewusst einwilligen kann in diesen kreativen Prozess und sagen kann, hey, ich habe mit Nacktheit überhaupt kein Problem. Prima, ist eine ganz spannende künstlerische Sache, die wir gerade machen. Ich finde, es passt, es ist richtig. Dann ist das total in Ordnung. Wichtig ist natürlich die Momente, wo eben ein Schauspieler das nicht möchte und wo dann ein Druck aufgebaut wird oder auch ein Machtgefälle vorherrscht, was es dem Schauspieler einfach nicht ermöglicht, Nein zu sagen.
Ist das Machtgefälle erfahrungsgemäß immer von einem männlichen Schauspieler gegenüber einer Schauspielerin?
Nein, es betrifft beide. Es betrifft Frauen wie Männer. Historisch ist es allerdings so, dass es für Frauen immer schwieriger war, denn es gibt nach wie vor weniger Rollenangebote für Frauen. Das heißt, die Konkurrenzsituation ist größer, der Druck ist größer. Die Sets sind nach wie vor mehrheitlich männlich dominiert. Das heißt, es kann passieren, wenn ich als Schauspielerin eine Sexszene drehe, dass ich die einzige Frau am Set bin. Und das ist natürlich eine sehr krasse Energie. Und dann sind natürlich auch viele Machtpositionen bis heute mehrheitlich auch von Männern besetzt. Und da hat es eben in der Vergangenheit auch sehr unschöne Geschichten einfach gegeben.
Haben sich Sexszenen eigentlich in den vergangenen 10, 20 Jahren, zumindest in Großproduktionen, Serien, Hollywood-Blockbustern, verändert? Sind sie eher expliziter geworden oder werden sie eher weniger? Denn es gibt ja immer, gerade in den USA, die eine seltsame Doppelmoral haben, immer auch noch die Ratifizierungen, die Freigaben für Jugendliche.
Das ist eine spannende Frage. Es gibt einen Trend durch die Streaming-Plattformen. Das heißt, was wir sehen, ist eine Zunahme an expliziten Inhalten über die Streaming-Plattformen, also Netflix, HBO und so weiter. Ein bekanntes Beispiel ist natürlich Game of Thrones. Und daraus erwuchs interessanterweise auch die Nachfrage für Intimitätskoordination. Meine Ausbilderin Ita O'Brien, die eine der führenden Intimacy Coordinators in dem Bereich ist, hat selber auch gesagt, dass durch mehr Angebote und auch mehr explizite Inhalte sie auch vermehrt damit konfrontiert wurde. Und daraus ist das eben auch teilweise entstanden.
Sollte das eigentlich verpflichtend sein bei Filmproduktionen oder könnte man das irgendwie gesetzlich festlegen, dass man sagt, es muss ab sofort genauso wie in großen Unternehmen seine Gleichstellungsbeauftragte geben muss, jeweils Intimitätskoordinatoren geben?
Das gibt es teilweise schon. Der große amerikanische Sender HBO hat tatsächlich die Intimacy Coordinators, wie es dort heißt, standardmäßig in allen seinen Produktionen im Einsatz. Netflix hat jetzt auch nachgezogen. Und in Großbritannien ist die Regiegewerkschaft jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat eben Guidelines, also Arbeitsrichtlinien veröffentlicht zur Arbeit mit Nacktheit und Intimität und Sexszenen. Es ist wünschenswert, natürlich. Es sollte ein Best Practice Standard da sein, an den sich alle halten, einfach damit Arbeitsschutz gewährleistet wird und ganz ehrlich, am Ende bessere Szenen dabei rauskommen.
Trotzdem noch die Nachfrage, wie sieht es in Deutschland aus? Also es bleibt bei Freiwilligkeit.
Aktuell stehen wir noch am Anfang. Ich bin jetzt die erste ausgebildete Intimitätskoordinatorin. Ich befinde mich gerade in der, sag ich mal, Sensibilisierungs- und Aufklärungsphase. Das heißt, ich informiere die Branche über die Best Practice Standards und gehe in ganz viele Gespräche. Und es geht jetzt darum, dass wir das hier bekannt machen. Und ja, natürlich, in 5 Jahren wäre es natürlich toll, wenn wir da branchenweite Standards hätten. Das wäre super.
Wünscht sich Julia Effertz, die erste ausgebildete Intimitätskoordinatorin für Filmdrehs in Deutschland. Herzlichen Dank für dieses Corso-Gespräch.
Danke Ihnen. Somewhere between drunkenness and chivalry.
racist things to me in a British accent, and I trade into her in the same voice. She laughs at me, says, what was that supposed to be? I say, I'm sorry, I'm from a different part of the country. She says, come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Somewhere between drunkenness and sincerity, I smile at her for just a little too long. Charlie's drinking wine, Judy's laughing at him. She says, I forget that you're such a fancy guy. He tips his hat, says, m'lady, do you come here often? I swear I've seen them do this 100 times before. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again.
Geschichten, die das Leben so oder so ähnlich schreibt, erzählt der Kanadier Andy Schauf am liebsten in seinen Songs, zum Beispiel in der eben gehörten aktuellen Single Try Again. Da trifft ein Mann in einer Bar seine Ex-Freundin. Sie zupft ihn freundlich am Mantel und sagt, das habe ich vermisst. Er, ich habe dich auch vermisst. Sie, ich meinte eigentlich den Mantel. Tja, Missverständnisse allenthalben. Was Microsoft seit einiger Zeit angekündigt hat, war dagegen sehr unmissverständlich. Ab sofort keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 7. Aber laut einem Agenturbericht ist das etwa einem Drittel der Nutzer ziemlich wurscht, obwohl sie damit vielleicht ihre Daten gefährden. Schön, wenn die German-Angst mal nicht um sich greift. Ob es in diesem Fall auch sinnvoll ist, andere Frage. Worüber man sich diese Woche sonst noch ereifern, wenn nicht gar aufregen darf, und das ist einiges, sagt uns Sigrid Fischer.
Eine der wichtigsten Fragen diese Woche, wohin mit der Kohle?
Wir müssen was tun für die Infrastruktur, für Schulen, für Krankenhäuser, den Klimawandel bekämpfen.
Endlich hat der Finanzminister Ideen und offenbar auch den Willen, die überschüssigen Haushaltsmilliarden sinnvoll zu verprassen. Da ist es auch gleich schon wieder zu spät. Ein nächtliches Gespräch mit der Kanzlerin über Kohle und Futschsenze, die Fantastilliarden, weil
die Bundesregierung uralte, längst abgeschriebene Kraftwerke den Konzernen noch mal vergoldet.
Tja, die ganze Kohle geht für den Abschied von der Kohle drauf und für das schlechte Gewissen, die Sünden der letzten 30 Jahre. Jetzt kommt der Osten endlich mal nicht zu kurz und die AfD deshalb auch nicht zum Zuge. Eine Krückenregierung wie in Thüringen reicht schließlich vollkommen aus. Nur die
Klimahysterie.
Ja, die Klimahysterieverbreiter sind natürlich mal wieder nicht zufrieden mit dem Kohledeal. Aber die sind ja für gar nichts zu haben. Nicht mal für eine sechsstellige Jahrestaschengeldaufbesserung. Siemens-Chef Käser hat es ja versucht.
Ich möchte nicht, dass lauter alte deutsche weiße Männer sitzen, sondern auch die Jugend am Tisch sitzt.
Die Jugend soll vor allem die Klappe halten und ein Aufsichtsratsposten garantiert genau das. Aber bei der Fridays for Future-Frau hat das nicht funktioniert. Die Jugend ist scheinbar unkäuflich. Auch Prinz Harry verzichtet, naja, nicht wirklich, aber doch wenigstens symbolisch auf einen Teil der Königskohle, um zukünftig ein aroyales Leben zu führen. Schattenpapst Benedikt hat wahrscheinlich recht. Die Ehe betrifft den Mann in seiner Gesamtheit. Tja, und da ist dann eben kein Platz für einen Zweitjob, ob jetzt als Königinnenenkel oder als Priester. Mit diesem Argument fährt der alte Mann seinem Nachfolger Franziskus ja gerade ganz zölibatär in die Parade.
Was wir hier sehen, ist eine eher billige Daily Soap.
Findet Tag für Tag Redakteurin Florin. Na, immerhin, der Mann arbeitet für sein Unruhestandsgehalt. Und weil der Zölibatszoff geradezu nach einer Fortsetzung für den Film Die zwei Päpste schreit, sollte er sich im Sequel am besten selbst spielen. Denn für so ein Schmierenstück steht Oscar-Preisträger Anthony Hopkins vermutlich nicht zur Verfügung.
Medias Res möchte gleich mit Ihnen in Dialog treten zur Frage, wie nehmen Sie die Russland-Berichterstattung wahr? Das war Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon war Fabian Elsesser. Wir hören uns morgen im Musikmagazin. Tschüss.